Das Thema von der heutigen Predigt, der Hans-Martin hat es schon gesagt, ist Gemeinde ist Familie. Was kommt euch bei diesem Predigtthema in den Sinn? Erlebst du die Gemeinde als Familie? Es wäre doch toll, wenn einfach ein, zwei Leute gerade kurz und laut sagen würden, wie du die Gemeinde im Hinblick auf Familie erlebst. Findest du, die Gemeinde ist deine Familie? Vielleicht einfach jemand ganz laut sagen, was die Gemeinde für dich als Familie ausmacht. Geborgenheit, danke. Ja. Ja. Sehr schön, auch für die ganze Familie, auch Teenager, ja. Unterstützung, ja. Ja, das Gebet. Sehr schön, ihr habt schon einige Punkte genannt, die auch mir in den Sinn gekommen sind zum Thema Gemeinde ist Familie. Vielen Dank dafür. Und wir finden diese Definition der Gemeinde als Familie auch in der Bibel. Und zwar im Epheserbrief Kapitel 2, Vers 19. Dort steht, ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das ist natürlich nicht die einzige Definition der Gemeinde in der Bibel, aber es ist eine Definition und die wurde mir besonders wichtig und deshalb möchte ich heute Morgen auch über diese Definition der Gemeinde sprechen. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Jeder Christ gehört zu Gottes Familie und ja, Gott nennt uns sogar seine Kinder. Wir sind es wirklich, wir dürfen ihn mit unser Vater ansprechen. Wir sind Gottes Kinder und somit Glaubensgeschwister. Früher hat man sich in der Gemeinde ja auch mit Bruder und Schwester angesprochen. Heute würde uns das vielleicht ein bisschen komisch vorkommen, aber ich glaube, diese Haltung ist sehr wertvoll, wenn wir uns als Geschwister im Glauben begegnen, als Brüder und Schwestern. Wir alle dürfen Teil der weltweiten Gemeinde sein, der weltweiten Glaubensfamilie Gottes sein. Weil diese Gemeinde so unübersichtlich groß ist, gibt es viele kleinere Gruppen, viele Ortsgemeinden und eine solche ist auch die FEG Thayingen. Sie ist Teil der großen weltweiten Gemeinde Gottes. Und in diesem Sinn ist es nicht unsere, nicht eure Gemeinde, sondern Gottes Gemeinde. Sie gehört ihm und es ist Gott, der die Gemeinde baut. Wir dürfen seine Werkzeuge sein. Was ist die Funktion einer guten menschlichen Familie? In meiner Familie, da darf ich zu Hause sein. Da darf ich in erster Linie sein. Ich bin ein Teil davon, weil ich hineingeboren wurde. Und nicht meine Leistung zählt. Ich muss nicht mit irgendwas glänzen, sondern ich bin zuallererst einfach mal. Ich gehöre dazu. Ich bin aber auch nicht nur Konsument in meiner Familie, sondern ich bringe mich auch aktiv mit meinen Gaben und Fähigkeiten ein. Es ist ein Miteinander. Mal werde ich von den anderen durchgetragen und unterstützt und mal unterstütze ich andere, wenn sie in Herausforderungen sind. Und so ist auch Gottes Sicht von der Gemeinde. Wenn wir an Jesus Christus glauben und zu ihm umgekehrt sind, werden wir geistlich gesprochen zu neuem Leben geboren. Und wir werden Teil dieser großen weltweiten Glaubensfamilie. Wir werden in die Familie Gottes hineingeboren und erhalten ein Zuhause, ein geistliches Zuhause in der Gemeinde. Und ich hoffe sehr, einige haben es vorhin schon gesagt, ja, dass ihr die Gemeinde auch als Familie erleben dürft. Ich durfte es und ich darf es auch heute. Ich wurde hier in der FEG Thayingen als Teenager und als junger Erwachsener sehr positiv geprägt und ich fühlte mich hier zu Hause. Und auch jetzt freue ich mich jedes Mal, wenn ich wieder hier sein darf und euch begegnen darf. Ich erlebte, dass ich hier angenommen wurde. Ich gehörte dazu, konnte mich mit meinen Gaben einbringen. In schwierigen Zeiten durfte ich erleben, dass ich praktisch und auch im Gebet unterstützt wurde. Und ich konnte auch andere in ihren schwierigen Zeiten unterstützen. Insbesondere habe ich auch gerade das gemeinsame Gebet am Dienstagabend geschätzt. Und ich habe dann auch vor allem bei unserem Wegzug nach Beatenberg enorm gemerkt, wie lieb ich euch gewonnen habe und wie ich die Gemeinschaft hier vermisst hatte, als wir weggezogen sind. Was ich jetzt gesagt habe, das klingt alles sehr schön und gut und Gemeinde ist auch sehr schön und gut. Und doch passt diese Definition von Gemeinde als Familie auch in einer anderen Hinsicht, in einer weniger erfreulichen. Denn sowohl in der Familie als auch in der Gemeinde gehören Konflikte und Streitereien leider dazu. Es gibt manchmal Streit. Es gibt Familienmitglieder, mit denen verstehen wir uns fast wortlos. Dann gibt es wiederum andere, die verstehen wir irgendwie überhaupt nicht. Wir ticken ganz anders. Und es passiert uns manchmal, dass wir andere verletzen. Es passiert auch anderen, dass sie uns verletzen. Wir kennen es aus unseren Beziehungen zu unseren Eltern, Geschwistern oder unseren Kindern. Und wir kennen es bestimmt auch in der Gemeinde, dass es uns schon passiert ist, dass wir andere verletzt hatten oder dass wir verletzt wurden. Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, wie ich mich als Teenager hier in der Gemeinde total daneben benommen hatte. Ich musste nachher hingehen und mich für mein Verhalten entschuldigen. Das kam nicht nur einmal vor. Oder wie ich gewisse Entscheidungen hier überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Und ich war zum Teil wütend, weil ich es völlig anders gemacht hätte. Es gab Streit, den ich angefangen hatte. Es gab Streit, den andere angefangen hatten. Es gab Missverständnisse, die wir nachher wieder klären mussten. Auch das gehört zu einer Familie dazu. Ihr alle habt sicher schon gemerkt, es lässt sich leider nicht immer verhindern. Aber ich bin mir sicher, dass das auch Gott nicht überrascht. Er kennt uns ja so gut wie kein anderer. Eine Familie oder eine Gemeinde ohne Missverständnisse, ohne Konflikte oder Streitereien gibt es leider nicht. Wir können zwar versuchen, dass wir sie möglichst oft vermeiden oder nicht ausarten lassen, aber dass es passiert, da merken wir, dass das passiert einfach. Aber auch Gott wusste, dass es so ist. Die Gemeinde besteht aus vielen verschiedenen Menschen mit verschiedenen Anliegen, verschiedenen Gaben, verschiedenen Ansichten und irgendwie kommen wir alle zusammen, weil wir ein zentrales Anliegen haben, nämlich den Glauben, der uns verbindet. Aber abgesehen davon gibt es auch sehr viele Unterschiede und Gott wusste das. Er wusste, dass es auch zu Streitereien und Verletzungen kommen wird und er hat uns darum in der Bibel Anweisungen gegeben für das Miteinander, wie wir miteinander umgehen sollen. Gott liebt die Gemeinde und er wünscht sich, dass auch wir alle sagen können, ja, wir lieben die Gemeinde Gottes. Jesus hat sogar mal gesagt, dass alle an unserer Liebe untereinander erkennen werden, dass wir Christen sind. Ja, wie kann uns das trotz Konflikten gelingen? Trotz unserer Unterschiedlichkeit, dass alle erkennen, weil wir in Liebe miteinander umgehen, dass wir Christen sind. Um diese Frage zu beantworten, wollen wir einige Verse aus dem Römerbrief genauer betrachten. Lass uns miteinander Römer 12, 17 bis 21 lesen. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Diese Formulierung, lebt mit allen Menschen in Frieden, zeigt, dass sich diese Verse auf sämtliche zwischenmenschliche Beziehungen anwenden lassen. Sowohl auf Beziehungen innerhalb als auch außerhalb der Gemeinde. Wenn andere Menschen an uns schuldig werden, dann kann es uns schon mal passieren, dass wir Rachegedanken haben oder dass wir es der anderen Person früher oder später heimzahlen wollen. Das Verlangen kennen wir nicht nur, wenn Nicht-Christen an uns schuldig werden, sondern auch, wenn andere Christen an uns schuldig werden. Und in beiden Fällen ist Gottes Auftrag an uns klar. Er sagt, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Die Aussage ist ganz deutlich. Wenn jemand an dir schuldig wird, gibt dir das keine Berechtigung dazu, ihm das irgendwie zurückzugeben und Rache zu üben. Es gibt dir keine Berechtigung, ihm ebenfalls Böses zu tun. Denn wer Böses mit Bösem vergeltet, der macht das entstandene Unrecht nur noch größer. Ja, was sollen wir stattdessen tun? Wir sollen, soweit es an uns liegt, soweit es uns möglich ist, mit allen Menschen in Frieden leben. Statt das Böse mit Bösem zu vergelten, sollen wir aktiv den Frieden und die Versöhnung suchen. Paulus hat diese Aufforderung so formuliert, dass aber auch klar wird, dass der angestrebte Frieden leider nicht immer gelingen wird. Für echten Frieden müssen alle Beteiligten diesen auch wirklich wollen. Leider trifft das nicht immer zu. Aber unser Fokus soll nicht darauf liegen, dass es leider nicht immer gelingt, den Frieden wiederherzustellen, sondern darauf, wie es hier steht, soweit es an dir liegt, suche den Frieden. Soweit es dir möglich ist, unternimm Schritte Richtung Frieden. Und zwar mit allen Menschen sollen wir den Frieden aktiv suchen. Wie viel mehr erst mit unseren Glaubensgeschwistern, die doch unsere Brüder und Schwestern in der Gemeinde sind. Gott fordert uns hier auf, aktiv die Lösung eines Konflikts oder eines Streits anzustreben. Alles zu tun, was uns möglich ist, um wieder Frieden zu schaffen. Und das unabhängig davon, ob du derjenige bist, der an jemand anderem schuldig wurde oder ob jemand anderes an dir schuldig wurde. So oder so sind wir in der Pflicht, aktiv den ersten Schritt Richtung Versöhnung und Richtung Frieden zu tun. Weiter heißt es im Text, rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn Gott allein ist der gerechte Richter. Wir sollen die Rache ihm überlassen und uns nicht selbst rächen. Es ist seine Sache, Unrecht zu rächen. Wir sollen es nicht selbst tun, sondern einfach ihm überlassen. Ihm das ganze Unrecht klagen und die Rache ihm überlassen. Das zu tun heißt, dass wir einerseits nicht selbst Rache üben, aber es bedeutet auch, dass wir unsere Rachegedanken, den Zorn, den wir in uns spüren, beim Kreuz ablegen. Jesus das Ganze hingeben. Auch unser Verlangen, es dem anderen heimzuzahlen, sollen wir bei Gott ablegen. Wir dürfen es getrost ihm überlassen. Die nächste Aussage fordert uns richtig heraus. Ja, wir sollen unseren Feinden sogar Gutes tun. Also, echt jetzt? Kann Gott das so meinen? Ja, er meint es genau so, wie es hier steht. Denn wenn wir die Notsituation unseres Feindes ausnutzen würden, dann würden wir ihm es ja auf diesem Weg heimzahlen. Dann würden wir auf diesem Weg Rache üben und genau dies dürfen wir nicht tun. Zu diesem Versteil ist mir eine Geschichte aus der Bibel in den Sinn gekommen. In 1. Samuel 24 steht, dass David von König Saul verfolgt wurde. Er flüchtete zusammen mit einigen, die zu ihm hielten. Doch Saul verfolgte ihn mit einem Heer von 3000 Soldaten. Eines Tages hatte Saul David fast gefunden, denn David hatte sich in einer Höhle ganz in der Nähe versteckt. Und Saul musste dann mal auf die Toilette und ging genau in diese Höhle hinein, wo David sich versteckt hatte. Was für ein Zufall! Das war doch jetzt die Gelegenheit für David, Saul umzubringen. Und das sagten ihm seine Freunde auch. Das ist deine Gelegenheit, David. Hätte er Saul umgebracht, hätte er seine jetzige Situation sofort verbessern können. Er hätte nicht mehr auf der Flucht sein müssen. Und er hätte selbst als König seine Regentschaft antreten können. Er hätte sich sogar zukünftigen Ärger mit Saul ersparen können. Doch David entschied sich anders. Er entschied sich, die Notsituation seines Feindes nicht auszunutzen und er brachte Saul in dieser Höhle nicht um. Stattdessen schnitt er nur einen kleinen Teil von Sauls Gewand ab, ganz heimlich, und kam nachher aus der Höhle hinaus, zeigte Saul diesen Teil vom Gewand und zeigte ihm damit: Ich bin keine Gefahr für dich. Du brauchst mich nicht zu verfolgen. David rächte sich nicht selbst an Saul. Er nutzte die Notsituation nicht aus. Er ließ sich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiegte Böses mit Gutem. Und genau darum geht es auch im letzten Vers des Predigtexts. Dies ist sicher vielen bekannt. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Wir lassen uns nicht vom Bösen besiegen, indem wir Böses nicht mit Bösem vergelten. Wir besiegen Böses mit Gutem, wenn wir, soweit es an uns liegt, mit allen Menschen den Frieden suchen. Wir lassen uns nicht vom Bösen besiegen, indem wir uns nicht selbst rächen, sondern die Rache Gott überlassen. Wir besiegen Böses mit Gutem, indem wir unsere Rachegedanken am Kreuz niederlegen und sie Gott übergeben. Wir lassen uns nicht vom Bösen besiegen, indem wir eine Notsituation des Feindes nicht ausnutzen, sondern ihm Gutes tun. Wir besiegen Böses mit Gutem, wenn wir das Gute tun, zu dem Gott uns in der Bibel auffordert. Das klingt jetzt doch alles ziemlich herausfordernd, wozu wir hier aufgefordert werden. Wie gelingt es uns, das alles umzusetzen und das Böse mit Gutem zu besiegen? Um diese Frage zu beantworten, möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die wunderbar zu diesem Vers passt. Es gab einmal einen König, der wurde im Alter von 12 Jahren gekrönt. Weil er damit noch sehr jung war, regierte vorerst seine Mutter. Das geschah aber nicht ohne Probleme. Und so gab es viele Adelsgeschlechter, die sich dagegen wehrten und diese Regentschaft anzweifelten. Und als dann der König selbst mit 21 Jahren die Regentschaft übernahm, als er dann herrschte, da flüchteten viele dieser Widersacher ins Ausland. Sie hatten Angst vor ihm. Und Grund zu dieser Flucht war das Gerücht, der König habe eine Namensliste angefertigt mit den Namen all derer, die ihm oder seiner Mutter den Thron streitig machen wollten. Und hinter jedem dieser Namen, so sagte man, habe der König ein Kreuz gemacht. Und dieses Kreuz wurde so gedeutet, dass der König alle Männer auf dieser Liste umbringen lassen wollte. Und so flüchteten sie. Als der König dies hörte, da ließ er den Geflüchteten mitteilen, sie brauchen keine Angst haben und sie können getrost ins Land zurückkommen, ihnen werde kein Leid zugefügt werden. Aber was bedeuteten dann diese Kreuze hinter den Namen? Der König erklärte, das Kreuz bedeutet nicht den Tod meiner Feinde, sondern das Kreuz soll mich allzeit an das Kreuz meines Erlösers erinnern und mich zur Vergebung bereit machen. Die Geschichte zeigt wunderbar, dass wir selbst vergebungsbereit sind, wenn uns bewusst ist, wie viel Jesus uns vergeben hat, wie viel Schuld er uns erlassen hat und wie er dies tat am Kreuz. Und genau das zeigt auch Kolosser 3, 13. Dort steht, geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Die Vergebung von Jesus uns gegenüber ist die Grundlage dafür, dass auch wir einander vergeben können. Genau wie der König in der Geschichte sollen wir uns immer wieder an das erinnern, was Jesus am Kreuz für uns tat und wie viel er uns vergeben hat. Wir können unseren Mitmenschen ihre Vergehen vergeben, weil Jesus jedem von uns so viel mehr vergeben hat. Wir können Böses mit Gutem besiegen, weil Jesus absolut gut ist und weil er in uns Christen lebt. Er, Jesus, der größte König, Gott selbst, hat sich erniedrigt und er wurde Mensch. Jesus ist der Sohn Gottes, doch er wurde für uns Mensch und kam auf diese Erde. Er führte ein perfektes Leben und tat jederzeit den Willen des Vaters im Himmel. Jesus entschied sich, den Tod am Kreuz auf sich zu nehmen. Und er trug dort am Kreuz nicht nur die Last der Schmerzen, sondern auch die Last von unser aller Schuld. Er hat es für uns getan, weil keiner von uns von sich aus vor Gott bestehen könnte. Jeder einzelne Mensch ist schuldig vor Gott. Keiner von uns kann Gott absolut gehorsam sein. Jeder von uns kennt egoistische Gedanken oder Handlungen. Schon Kinder sind egoistisch. Es ist irgendwie in uns drin. Wir denken zuerst an uns. Aber Gott ist absolut heilig und gerecht. Aber kein Mensch ist heilig und gerecht. Keiner von uns kann vor Gott bestehen und wir sind alle grundsätzlich getrennt von ihm und lehnen uns immer wieder gegen ihn auf. Seine Vergebung haben wir nicht aufgrund unserer Leistung verdient. Aber weil Gott uns geschaffen hat und uns über alles liebt, sandte er seinen Sohn für uns auf diese Erde. Jesus Christus, der an unserer Stelle den perfekten Gehorsam geleistet hat, der am Kreuz die Strafe trug, die wir verdient hätten. Er, der ohne jede Schuld war, nahm unsere Schuld auf sich, als er am Kreuz starb. Doch Jesus blieb nicht im Grab, sondern ist am dritten Tag auferstanden. Jesus hat den Tod besiegt und lebt. Und er lebt heute in jedem einzelnen Gläubigen. Jeder, der an Jesus glaubt und vom Leben ohne Gott zum Leben mit Gott umgekehrt ist, der wird durch ihn vor Gott gerecht gesprochen. Ja, wer an Jesus glaubt, erhält von Gott Vergebung für seine Schuld und darf in der Beziehung zu Gott leben. Gott schenkt uns durch Jesus sogar ewiges Leben, sodass wir wissen, dass wir nach unserem Tod einmal bei Gott sein werden und das in Ewigkeit. Wer sein Leben ganz Jesus anvertraut, hat Frieden mit Gott. Das Beste, was uns passieren kann. Das, was Jesus für uns getan hat, was man noch viel mehr ausführen könnte, aber ich habe es jetzt probiert, kurz zu fassen, das ist die beste Botschaft, die es gibt. Er, Gott selbst, kam für uns und hat uns vergeben durch den Tod am Kreuz. Es ist mega sehr wichtig, dass wir uns immer wieder an diese Botschaft erinnern. Daran erinnern, was Christus für uns getan hat. Wenn uns bewusst wird, wie schuldig wir selbst sind und wie angewiesen auf die Vergebung Gottes wir sind, dann macht uns das auch bereit dazu, unseren Mitmenschen zu vergeben. Denen zu vergeben, die an uns schuldig wurden. Ich möchte diesen wichtigen Vers noch einmal wiederholen. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Ich wünsche uns, dass dieser Vers unser Miteinander in der Gemeinde und auch außerhalb der Gemeinde prägt. Lasst uns immer wieder auf Jesus blicken, auf das, was er für uns tat und so selbst zur Vergebung bereit sein, weil er uns viel mehr vergeben hat. Nebst diesem biblischen Auftrag, dass wir einander vergeben sollen und dass wir uns nicht selbst rächen sollen, gibt es auch noch einen weiteren Grund dafür, dass wir nicht selbst die Rachegedanken mit uns rumtragen sollen. Und diesen hat der Philosoph Francis Bacon treffend formuliert. Er hat gesagt, wer nach Rache strebt, hält seine eigenen Wunden offen. Und ich glaube, damit hat er recht. Wenn du nach Rache strebst, dann hältst du deine eigene Wunde offen. Wenn wir uns für etwas rächen wollen, denken wir immer wieder unweigerlich an das, was uns widerfahren ist, das diese Rachegedanken ausgelöst hat. Wir halten diese Wunde selbst offen und verhindern die Heilung. Auch darum sollen wir unseren Wunsch nach Rache bei Gott ablegen. Wir schaden uns selbst, wenn wir es nicht tun und anderen ihre Vergehen und ihre Schuld an uns nachtragen. Ja, wie das Wort schon zeigt, tragen wir selbst die Last, wenn wir jemand anderem etwas nachtragen. Stattdessen sollen wir unsere Last, unsere Verletzungen, das Unrecht, das uns widerfahren ist, im Gebet Gott klagen. Wir müssen da auch nichts beschönigen und dürfen Gott deutlich sagen, was uns passiert ist, was der andere getan hat, es bei ihm ablegen, den Zorn ihm überlassen. Erst dann können wir Heilung erfahren, wenn wir die Rache nicht selbst üben wollen, sondern aus der Hand geben und bei Gott ablegen. Anschließend können wir das Gespräch suchen mit der Person, die an uns schuldig wurde, eben nicht um uns zu rächen, sondern um die Schuld anzusprechen und das mit dem Ziel, dass die andere Person ihre Schuld einsieht und uns um Vergebung bittet. Mit dem Ziel, wieder in Frieden mit dieser Person leben zu können. Es ist eine ganz andere Haltung, wenn ich ein Vergehen anspreche, weil ich immer noch voller Wut bin auf die Person oder ob ich diese Wut bei Gott abgelegt habe und es mir jetzt darum geht, den Frieden zu suchen. Da Gott uns diesen Auftrag gibt, soweit es uns möglich ist, mit Frieden in allen Menschen zu mit allen Menschen zu leben, dürfen wir uns sicher sein, dass er uns auch dabei helfen wird, das zu tun. Er gibt uns nichts und überlässt uns dann uns selbst, sondern wenn er uns so einen Auftrag gibt, dann wird er uns auch helfen, diesen umzusetzen. Und diese Hilfe kann zum Beispiel darin bestehen, dass Gott uns zeigt, wo es Beziehungen gibt mit anderen Menschen, die nicht in Frieden sind, wo wir unversöhnt sind, wo wir nach wie vor zornig sind oder einfach schon seit Jahren damit leben, dass wir nicht vergeben haben. Gott kann uns das aufzeigen und das durfte ich gerade diese Woche erleben. Ich habe leider aus Frust am Sonntag, also vor einer Woche, eine E-Mail geschrieben und leider auch abgeschickt mit harscher Kritik. Am Montag hatten wir dann im Unterricht das Thema Vergebung. Da fühlte ich mich ertappt. Ich habe gemerkt, wie Gott mir gezeigt hat, das war nicht gut. Und ich merkte, ich muss mich bei dieser Person entschuldigen. Ich habe gemerkt, dass Gott will, dass ich zu dieser Person gehe und mich dafür entschuldige, dass ich eine Mail geschrieben hatte und die Kritik nicht persönlich im Gespräch formulierte. Ich habe dann angesehen, ja, mein Verhalten war falsch, habe Gott Danke gesagt, dass er mir das gezeigt hat und habe das Gespräch gesucht. Ich habe mich dann entschuldigt und war im Nachhinein auch erleichtert, auch wenn mir das nicht einfach fiel. Am Dienstag hatte ich dann den Eindruck, als wäre es irgendwie doch noch nicht gut. Da kam wieder Gott und hat wie angeklopft und gesagt, du musst nochmal hingehen, nochmal das Gespräch suchen. Es hatte schon am Montag Überwindung gekostet. Jetzt nochmal, ich merkte doch, es ist nötig. Denn ich hatte mich zwar für die E-Mail entschuldigt, aber für den Inhalt meiner Kritik und die krassen Worte, die ich gewählt hatte, habe ich mich nicht entschuldigt. So bin ich also erneut hingegangen zu dieser Person, habe gesagt, dass mir leid tut, auch die Art und Weise, wie ich meine Kritik formuliert hatte und bat um Vergebung. Und ich war extrem erleichtert, als mir diese Person vergeben hatte. Und bin Gott sehr dankbar, dass sie hier nicht locker gelassen hatte, sondern mir gezeigt hat, dass ich da hingehen und das in Ordnung bringen muss, wirklich auch um Vergebung bitten muss. Und ich glaube, genauso wie Gott mir mein Fehlverhalten und diese Unversöhntheit aufgezeigt hat, so kann er auch dir dabei helfen, dir aufzuzeigen, wenn du im Unfrieden bist, wenn es etwas gibt, das du vergeben sollst oder dass jemand anderes noch dir vergeben soll und das denjenigen vielleicht gar nicht bewusst ist. Und auch da an deiner Seite, es an dir ist, das klärende Gespräch zu suchen. Wie geht es dir, wenn du über dieses Thema nachdenkst, über Frieden, Versöhnung, Vergebung? Fällt dir eine Person ein, mit der du im Unfrieden bist, wo du eine unversöhnte Beziehung hast? Vielleicht ist es sogar jemand, der auch heute Morgen hier ist. Wenn dir jemand einfällt, dann schieb das klärende Gespräch nicht hinaus, sondern such vielleicht gerade heute, nach dem Gottesdienst oder nächste Woche, das Gespräch mit dieser Person. Wenn dir eine Schuld bewusst wird, dann geh auf die andere Person zu und bitte um Vergebung. Wenn dir bewusst wird, dass jemand anderes an dir schuldig wurde, dann geh auch auf diese Person zu und sprich sie darauf an. Achte aber unbedingt darauf, dass du Ich-Botschaften machst. Sagst nicht, es war so und so, sondern ich habe es so und so erlebt. Diese Aussage, dieses Verhalten kam bei mir so und so an. Das hat mich verletzt. Denn es könnte ja auch sein, dass die andere Person es gar nicht so gemeint hat, wie es bei dir angekommen ist. Sage, wie du es erlebt hast und was dich verletzt hat. Aber oftmals ist es auch so, dass beide Konfliktparteien nicht unschuldig sind, dass beide aneinander schuldig wurden. In diesem Falle, mach den ersten Schritt, entschuldige dich für deinen Part, für das, wo du schuldig wurdest, in der Hoffnung, dass auch die andere Person sich für ihren Teil entschuldigen wird und dass wieder Frieden entstehen kann. Wir wollen uns jetzt kurz 3 Minuten Zeit nehmen, der Stille, wo jeder für sich Gott fragen kann, gibt es eine Beziehung, die noch unversöhnt ist, wo ich jemandem etwas nachtrage, wo ich zornig bin oder wo ich an jemandem schuldig wurde und es dran wäre, dafür um Vergebung zu bitten. Und ja, wenn dir jemand einfällt, dann suche doch aktiv das Gespräch. Mach dir gerade eine Notiz in deiner Agenda oder auf dem Smartphone, damit du es nicht vergisst, diese Beziehung in Ordnung zu bringen und Versöhnung zu suchen. Wenn dir Gott gezeigt hat, dass du mit jemandem in Unfrieden bist, dann nimm dieses Reden Gottes ernst. Bitte ihm um Hilfe dabei, diese Beziehung wieder in Ordnung zu bringen und mach aktiv den ersten Schritt Richtung Versöhnung. Mir ist es wichtig, nochmal etwas über die Gemeinde zu sagen. Wie wir in der Bibel lesen, gehören alle Christen zu Gottes Haus. Wir gehören zu Gottes Familie. Als Glaubensgeschwister dürfen wir das hier in der Ortsgemeinde zum Ausdruck bringen. Wir treffen uns im Namen Gottes, beten Gott gemeinsam an, beschäftigen uns mit seinem Wort, preisen ihn in den Liedern, die wir zusammen singen. Wir sind füreinander da, beten füreinander, helfen einander. Wir wachsen gemeinsam im Glauben und sind Salz und Licht für die Menschen außerhalb der Gemeinde. Und genau so soll es sein. Jesus liebt die Gemeinde und auch wir sollen die Gemeinde lieben. Nicht, weil die Gemeinde perfekt ist, sondern weil Jesus sie liebt, weil es unsere Glaubensfamilie ist. Es ist ein Vorrecht, dass wir uns hier öffentlich zum Gottesdienst und auch zu weiteren Anlässen unter der Woche versammeln dürfen, dürfen auch Außenstehende dazu einladen, Teil dieser Familie zu werden. Und wir dürfen es genießen, miteinander im Glauben unterwegs zu sein. Und Gott freut sich enorm über jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Wir als Gemeinde freuen uns an dieser Gemeinschaft, die wir erleben dürfen. Und auch wenn du als Besucher heute hier bist, dann freuen wir uns riesig, dass du hier bist, den Gottesdienst besuchst, denn hier ist jeder willkommen. Es ist jeder herzlich willkommen, Gottes Familie kennenzulernen und auch selbst Teil dieser Familie zu werden. Ich wünsche uns, dass wir alle immer wieder diese Familie, die Gemeinde so erleben dürfen, dass wir unterstützt und durchgetragen werden, dass wir uns selbst hineingeben mit unseren Gaben, auch andere unterstützen. Und so möchte ich euch zum Schluss nochmal ermutigen, suche den Frieden, ganz besonders auch innerhalb der Gemeinde, damit alle erkennen, dass wir Christen sind, anhand der Liebe, die wir untereinander haben. So möchte ich zum Schluss der Predigt noch für uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir für dieses Wort, ich danke dir für dieses Reden zu uns, dass du auch konkret die Situationen innerätsch und uns auch für den Fall von Streit oder Konflikt zeigst in deinem Wort, wie wir damit umgehen sollen, mit deiner Hilfe. Und ich danke dir für dein Reden heute Morgen, auch gerade dort, wo du aufgezeigt hast, dass noch Beziehungen im Unfrieden sind, dass wir vielleicht Zorn oder Rache mit uns umträgen, und will dich konkret um Hilfe bitten dabei, dass jeder, der das zutrifft, wirklich das bei dir ablegen kann. Die Verletzung, die Rachegedanken bei dir abgeben. Und mit deiner Hilfe Versöhnung suchen. Jesus, ich danke dir, dass du für uns ein Kreuz bist, dass du den Tod besiegt hast und für alles, was du uns vergeben hast. Wenn es nicht verdient, es ist deine Gnade. Und möchte ich bitten, dass uns immer wieder bewusst wird, dass es deine Gnade ist, dass wir deine Vergebung bekommen haben und dass das auch uns vergebungsbereit macht, wo andere an uns schuldig werden. Danke, baust du deine Gemeinde und dürfen wir auch darin in Liebe miteinander umzugehen und Versöhnung zu suchen, auf deine Hilfe dabei vertrauen. Danke bist du mitten unter uns. Amen.